Wenn wir an Advent, an Weihnachten denken, ich denke, jeder von uns verbindet damit oder jeder von uns hat irgendwelche schöne Erinnerungen, wenn er daran zurückdenkt, vielleicht wo er selber klein war und er denkt an Weihnachten, Adventszeit, sind schöne Gedanken, die da hochkommen, schöne Erinnerungen. Jeder hatte bei sich zu Hause oder immer noch jedes Jahr etwas, was sich wiederholt. Ich würde fast sagen, ein Ritual. Und worauf man sich so gefreut hat, wenn das am Weihnachten vorkam. Auch wenn es das Essen war, jedes Jahr das Gleiche. Aber das gehörte dazu, das musste so sein, damit Weihnachten was Schönes wird. Als Kind, sprich bis ich 10 Jahre alt war, kannte ich Advent nicht. Wir hatten es nicht. Da, wo ich geboren bin in Rumänien, es gab das nicht. Und dann kam ich nach Deutschland und da dachte ich mir, boah, wie geil, Alter. Die feiern hier Weihnachten einen Monat lang. Wie herrlich das ist. Wiederum hatten wir dort andere Bräuche, die ich irgendwie vermisse, sag mal so. Bei uns gab es so den Brauch am Heiligen Abend, da haben sich so eine Gruppe gebildet und sie gingen vom Haus zu Haus zum Beispiel und sie sangen Weihnachtslieder. Und der Gastgeber haben das zugehört, dann wurden die Leute reingebetet, dann haben sie Gebäck bekommen, Nüsse, Äpfel, was weiß ich, sogar auch Wurst. Und das war so die Bescherung am Weihnachten. Man ging nach Hause mit so einer Tasche und die war voll. So war es halt auf dem Land. Aber ich bin in einer Stadt aufgewachsen und da war es ein bisschen anders. Aber aus den Gemeinden haben sich viele Gruppen gebildet, aus 5 oder 10 oder mehr Leuten, richtige Chöre teilweise. Und sie sind durch die Stadt gelaufen die ganze Nacht und sie haben die Gemeindemitglieder besucht und sie haben dann christliche Lieder gesungen über die Geburt Jesus. Und es war eine sehr einmalige Gelegenheit, es war sehr schön, es in ein Land, wo Christen verfolgt oder unterdrückt wurden, Jesus so zu bezeugen. Und alle haben zugehört, denn jeder hat das gemocht. Und es war nicht verboten, denn es war so die Tradition. Was ich sagen wollte ist, es war ein Abend, wo die Türen sozusagen offen waren, wo du bereit warst, Gäste zu empfangen, ihnen etwas anzubieten. Du hast nicht gewusst, ob jemand kommt, aber du hast immer auf jemanden gewartet. Gebäck war immer vorbereitet, irgendwo seitlich, nicht für die Kinder oder für wer auch immer. Wenn die Leute kommen, die da singen, das ist alles für sie. Und ich war dann immer sehr aufgeregt, wenn plötzlich Weihnachten, Heiligabend, normaler Ablauf, was auch immer, und plötzlich in der Nacht, entweder sei es vor dem Hochhaus draußen oder vor dem Eingangstür, plötzlich stimmt so ein Weihnachtslied an, so vom Leise immer lauter. Oh, da war die Aufregung groß. Oh, sie sind da, sie sind da. Wurde die Tür aufgemacht oder Fenster aufgemacht. Und an sich auch ein Advent, auch ein Advent. Man wartet auf die Ankunft irgendwie. Oder besser gesagt, bereit sein für die Ankunft. Aber okay, wir wussten, da wird vielleicht jemand kommen in den kommenden 2, 3 Tagen oder was auch immer. Aber wie war es letztendlich zur Zeit Jesu? Viele haben gewartet, dass der Messias, der Retter kommt. Von der letzte Prophet, wo Gott zu seinem Volk geredet hat, bis Jesus wieder, also geboren wurde, da war eine Zeitspanne von 400 Jahren. Und viele sagen, dass in diesen 400 Jahren Gott geschwiegen hat, er hat nicht geredet. Ich persönlich teile nicht diese Meinung, denn Gott ist ein Gott, der redet. Er hat zwar vielleicht nicht zum ganzen Volk als Volk als Ganzes geredet, das nicht, aber zu dem Einzelnen. Und das beweisen mir Simon und Hanna im Neuen Testament. Sie wussten, sie waren bereit, den Messias zu sehen, denn der Herr hat es ihnen gesagt. 400 Jahre, das sind, denke ich, schon ein paar Generationen, die da waren. Und jede Generation hatte ihre Vorstellung darüber, wie der Messias kommen wird, was er letztendlich tun wird, wenn er da ist. Wie könnten wir uns diese Zeiten damals zur Geburt Jesus vorstellen? Es war eine Zeit voller Aufstände und Kriege. Es war davon geprägt. Das Römische Reich expandierte in alle Himmelsrichtungen und überall gab es Kriege. Auf der anderen Seite war es auch eine Zeit, wo die Technologie sich sehr rasch entwickelt hat. Es gab sehr viele Entwicklungen, die Sachen, die davor nie möglich waren, wurden plötzlich möglich. Allein Zement, das unter Wasser härtet, das haben die Römer erfunden damals. Und so konnte man Häfen bauen oder sonstiges, große Dinge. Als römischer Bürger hatte man viele Vorteile, wenige Einschränkungen. Von Judäa im Osten bis nach Gibraltar im Westen, man konnte laufen ohne Grenze, ohne sonstiges, auf römischer Straße, alles kein Problem. Große Freiheit für alles. Aber auch eine moralische und sittliche Dekadenz, von ganz oben bis ganz unten, quer durch die Gesellschaft, das war so. Dein Stellenwert hat das Geld bestimmt. Hattest du viel Geld, warst du jemand. Hattest du wenig oder nichts, dann warst du niemand. So war es damals. Und in diese unruhige und unsichere Zeiten kam Jesus auf die Welt. Er kam in dieser Welt. Dann 30 Jahre später, als er mit seinem Dienst begonnen hatte, wie viele waren da bereit? Wie viele waren da bereit letztendlich? Waren die Schriftgelehrten, die Priester, die Theologen jener Zeit bereit? Die sich mit dem Schrift auskannten, jeden Tag ihre stille Zeit hatten, ihre Andachten hielten, haben sie auf Messias gewartet? Beziehungsweise vielleicht haben sie gewartet, aber waren sie bereit? Nein, sie waren nicht bereit. War das Volk bereit? Nein, sie waren auch nicht bereit. Sie hatten einen anderen Erlöser, auf einen anderen Erlöser gewartet. Sie hatten eine ganz andere Vorstellung von dem Messias, ein politischer, ein militärischer Messias, der sich mal durchsetzen wird, der mal aufräumt, der für Zucht und Ordnung sorgen wird, der den Leuten mal da oben sagt, so und jetzt ist Schluss mit dieser Kasper-Theaterle. So einen Erlöser haben sie gewartet. Hauptsache weniger Steuerzahlen an der Römer, alles andere ist nicht so wichtig. Es war Advent vor 2000 Jahren. Ein Volk, das auf den Messias, auf den Christus wartet und er ist gekommen, er war da. Er hat Wunder getan, er hat so gelebt, er hat so geredet, wie all die Propheten davor verheißen hatten. Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie waren nicht bereit auf sein Kommen. Ist das nicht irgendwie traurig? Oder könnte ich sagen, ist das nicht irgendwie tragisch? Und heute ist wieder Advent. Und ich rede nicht von dem Advent 2023. Ich rede von dem, dass wir in der Erwartung leben, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Es ist Adventszeit letztendlich für uns. Und auch hier die Frage, sind wir bereit für sein Kommen? Vor langer Zeit sagt jemand zu mir, wir bereiten die Gemeinde nicht auf das Kommen Jesu vor. Eine interessante Aussage, denn für mich stellt sich dann die Frage, was versteht man unter bereit sein auf sein Kommen? Was diese Person meinte, weiß ich, wurde so nicht gesagt, aber aus dem Kontext konnte ich das so ein bisschen herauslesen. Es wird zu wenig über das Ende geredet. Oder gepredigt. So nach dem Motto, alle zwei Wochen eine Predigt, das Ende ist nahe. Für jedes Ereignis in der Welt ein passender Vers aus der Propheten raussuchen und sagen, ah, guck, das ist es. Zum Beispiel Gaza, da Hamas, Israel, ah, schaut nach, Hesekiel, was weiß ich, da ist es, steht schon geschrieben und lies, was danach kommt und was auch immer. Ich habe solche Leute kennengelernt, die sehr fokussiert waren auf das Ende. Auf Endzeit und das war so ein Schwerpunkt bei diesen Leuten und ich sage das nicht wertend, ob gut, schlecht, ich sage es nur, ich erzähle es nur und was ich da gefunden habe, es war sehr viel Wissen da, ja, tatsächlich über das Wort Gottes, aber ich habe auch sehr viel Angst gesehen über das, was noch kommt, da war sehr viel Angst. Und ich möchte euch nur ermutigen, euch am Herz legen, Leute, befasst euch mit dem prophetischen Wort, befasst euch mit das, was Gott sagt, was geschehen wird, auch in der Zukunft. Auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen oder einordnen können, aber es liegt Segen drauf. Aber daraus soll nicht Angst entstehen, dass wir Furcht kriegen, oh, was bringt die Zukunft, was wird morgen sein, sondern daraus soll Liebe entstehen, da soll Hoffnung entstehen, da soll ein Verlangen daraus entstehen, dass wir sagen, nein, jetzt umso mehr, wir wollen die Menschen erreichen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Das soll der Antrieb sein, die Motivation sein, wenn wir uns damit beschäftigen. Aber ich möchte dir jetzt die Frage stellen, was bedeutet für dich, bereit zu sein für das Kommen Jesus? Was bedeutet das für dich? Wir sagen und wir hören das immer wieder, aber was verstehst du darunter? Sind wir bereit? Es geht um die Frage, es geht also nicht um die Frage, ob du dabei sein wirst bei der Entrückung. Ich rede speziell von der Entrückung. Ich rede nicht davon, ob du dabei sein wirst. Denn wenn du Christus hast, wenn du wiedergeboren bist, so wie die Bibel es sagt, dann wirst du dabei sein. Das nennt sich Heilsgewissheit. Die Frage lautet, bist du aber bereit? Bist du aber bereit? Bereit zu sein, hat nicht mit Wissen zu tun. Bereit zu sein hat nichts mit der Suche nach Zeit und Stunde zu tun. Hat nicht damit zu tun, jedes Ereignis, wie ich gesagt habe, irgendwo in der Bibel wiederzufinden, was in der Welt gerade passiert. Bereit zu sein hat etwas mit Praxis zu tun, es hat was mit meinem Leben zu tun. Erfülle ich Gottes Wort oder nicht? Lebe ich nach seinem Wille oder nicht? So verstehe ich die Sache. Lebe ich in einem Zustand, von dem ich weiß, es ist nicht richtig, es ist nicht nach Gottes Wille, aber ich akzeptiere es. Dann bist du nicht bereit. Dann bist du nicht bereit. Wenn ich weiß, etwas Gutes zu tun und ich tue es nicht, wie es in Jakobus 4, Vers 17 zu lesen ist, dann bin ich nicht bereit für sein Kommen. Wenn ich nicht bereit bin, den anderen zu vergeben, wie es Matthäus 18, Vers 35 heißt, dann bin ich nicht bereit. Ich bin nicht bereit, wenn ich ständig nur verurteile und richte, wie es in Matthäus 7 es heißt. Wenn ich nicht bereit, meine Feinde zu lieben, wie wir es in Matthäus 5, Vers 44 lesen, dann bin ich nicht bereit für sein Kommen. Und es waren nur ein paar Beispiele, es gibt noch so vieles mehr. Man könnte sagen, wenn ich nicht bereit bin, nach Gottes Wille zu leben, dann bin ich auch nicht bereit für sein Kommen. Wenn in meinem Leben etwas ist, ein Nein, wo ich sage, ja, ich kenne Gottes Wort, ich weiß, was Gott von mir verlangt, aber da ist ein Nein, dass du sagst, nein, ich möchte das nicht tun. Frage, bist du dann bereit? Ich glaube nicht. Die Frage an uns ist, was könnte sein, wenn etwas in deinem Leben ist, an was du dich festklammerst, wo du sagst, nein, das möchte ich lieber vorziehen. Gottes Wort sagt das eine, aber ich möchte aber so leben, ich möchte mich an das festklammern. Ich möchte es nicht loslassen. Da möchte ich dich fragen, ist es wirklich so kostbar? Ist es wirklich so teuer? Ist es, hat so einen hohen Wert in deinem Leben, dass du dich für das entscheidest, anstatt das aufzugeben? Manchmal können wir das nicht von uns aus tun. Aber wir können Gott darum bitten, Herr, löse du mir die Hände. Öffne du mir die Hände, ich möchte es loslassen. Verändere du mich, Herr. Wenn du wiederkommst, ich möchte nicht, dass du mich so findest. Ja, man kann sich fragen, oh, wer ist dann überhaupt bereit, wenn Jesus wiederkommt? Wer dann? Ist alles so schwer? Ist so ein Druck da? Aber ihr Lieben, lasst uns nicht so sein, oder beziehungsweise lasst uns eine andere Sichtweise auf diese ganzen Dinge bekommen. Lass uns nicht so sein wie die Israeliter, an denen Gott kein Gefallen hatte, von dem wir lesen Jeremia 23, Vers 35, die da immer zu Gottes Wort sagten, die Last des Herrn. Wie lautet die Last des Herrn, als ein Prophet kam? Sie sahen es, Gottes Wort, als ein Last, es trügt, es ist schwer. Warum sehen wir es nicht als Chance, als Gelegenheit? Warum sehen wir es nicht als Gnade, Gnadenzeit? Diese Gnadenzeit ist nicht nur für die Leute da, die Jesus Christus nicht kennen. Diese Gnadenzeit ist auch für uns, die wir Christus kennen. Jeder Tag, die Gott in mein Leben hinzufügt, die zu meinem Leben hinzufügt, der hat mir Gott geschenkt. damit ich die Gelegenheit habe, mich zu verändern, nach seinem Wille zu fragen, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und wie gesagt, allein kann ich das nicht, aber zusammen mit ihm kann ich das. An sich, wie herrlich, wie wunderbar, wenn wir darüber nachdenken, was für eine Liebe Gott mit uns hat, was für eine Geduld Gott mit uns hat. Keine Last, Gnade, für die ich auch dankbar sein kann und soll. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, was es bedeutet, bereit zu sein. In Matthäus 24, die Verse 1 bis 4, können wir lesen, eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern allein und da kamen die Jünger zu ihm und sie wollten wissen, was werden die Zeichen sein, bevor du wiederkommen wirst. Und Jesus beschreibt diese Zeit, ein ganzes Kapitel Matthäus 24, können wir nachlesen. Und er redet da von Kriege, von Aufständen, Hungersnöte, Erdbeben, Verrat, Abfall von Glaube und so weiter. All das zählt er auf. Aber gleich am Anfang sagt er in Vers 4, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Was ist die Definition von Verführung letztendlich? Jemand so zu manipulieren, dass er etwas tut, was er eigentlich nicht wollte oder sollte. Das nennt sich Verführung. Verführung hat viele Gesichter und wir merken sie nicht. Deswegen auch Verführung. Der Teufel kommt doch nicht so plump daher mit irgendwelcher Aussage, von dem wir glauben und wissen, ach komm, bitte, das ist alles falsch, es stimmt gar nicht, steht so gar nicht in der Bibel. So kommt er nicht zu uns. Ich möchte noch ein Vers lesen, um etwas besser zu verdeutlichen. Es steht geschrieben in 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 12. Da steht unter anderem geschrieben, alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Andere Übersetzungen heißt es soll keine Macht haben über mich. Wenn wir an diesen Vers denken, besonders an diese Aussagen, es soll mich nicht gefangen nehmen, dann denken wir vielleicht so an eine Liste an der Suchtberatung, Drogen, Zigaretten, Alkohol, noch ein paar Sachen dazu. Und wir gehen diese Liste durch und wir schauen, habe ich ein Problem damit? Nein, also bei mir, wunderbar, passt alles. Aber was ist mit unseren Gedanken? Was ist mit unseren Gedanken? Wir sehen jeden Tag, dass die Welt, Tag für Tag sehen wir, dass die Welt irgendwie Kopf steht. Irgendwie in der Politik, in der Wirtschaft, irgendwie klappt es nicht mehr, es funktioniert irgendwie nicht mehr. Egal welche Nachricht du liest oder auf Handy oder Zeitung oder im Fernsehen anhörst, sie sagen dir immer das Gleiche. Es geht den Bach runter, es geht den Bach runter, es geht den Bach runter, dir geht es schlecht, für dich wird es noch weniger da sein. Das ist das, was jeden Tag wir zu hören bekommen. Und diese haben einen gewissen Einfluss auf unsere Gedanken. Sie können uns gefangen nehmen. Und wir fangen an, vielleicht etwas zu tun, was wir nicht tun sollten oder wollen. Wir passen uns dieser Welt an. Wir fangen an, genauso zu denken, genauso zu reden. Wir fangen an, genauso voll Angst zu sein. Wir fangen an, genauso ohne Hoffnung zu sein. Du ohne Hoffnung? Du? Wer ist dein Gott? Ist er tot? Ist er ein Stück Stein oder ein Stück Holz, dass du ohne Hoffnung bist, dass du vor Angst vergehst? Wer ist dein Gott? Ist es nicht Gott, der Allmächtige, der einzig wahre Gott? Ist er nicht das? Doch, das ist er. Ist es nicht der Gott, der Himmel erschaffen hat? Der Allmächtige? Doch, das ist dein Gott. Ist er nicht der Gott, der die Hölle, Tod und Teufel besiegt hat für dich? Ist er nicht dieser starke Gott? Ist er nicht der Gott, der Zeichen und Wunder tut, auch heute noch? Ist er nicht der Gott, der verheißen hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Weltende? Und wiederum hat er auch gesagt, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Doch, das ist dein Gott, der lebendige Gott, ein allmächtiger Gott. Darum lass dich nicht gefangen nehmen von dieser Gedanken. die dir da sagen, Gott hat die Kontrolle verloren über alles. In dein Leben geht jetzt alles bergab. Fang an zu sammeln, fang an nur auf dich zu gucken. Vergiss die anderen da draußen, vergiss Gottes Reich. Trachte zuerst nach deinen Sachen, nicht nach Gottes Reich. Denn nachher hast du nichts mehr. Jetzt ist die Zeit, an sich selbst zu denken. Wenn die Menschen nicht bei uns Hoffnung sehen, wo dann? Ich will euch sagen, wo sie Hoffnung suchen, aber nicht finden werden. Sie werden suchen in den Glaskugeln, sie werden bei den Pendeln suchen, sie werden in den Karten suchen. Sie wollen sich die Karten legen. Was sagt die Zukunft? Was bringt mir die Zukunft? Sie suchen Hoffnung, einen Halt. Und das werden sie nicht finden. Aber wenn wir auch ohne Hoffnung sind, wir, die wir Hoffnung haben, wo sollen sie das sehen? Wo sollen sie Hoffnung bekommen? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Nein, wir sollen nicht ein Lichtlein sein in dieser Welt. Dafür sind wir nicht bestimmt, ein Lichtlein zu sein in dieser Welt. Wir sind nicht dazu bestimmt, dass unser Licht gerade jetzt auslöscht. Jesus Christus hast du uns dazu bestimmt, dass wir Licht dieser Welt sein sollen. Licht dieser Welt, weil er in uns wohnt. Ja, alles ist mir erlaubt, tatsächlich, aber nichts soll mich von ihm ablenken. Nichts soll mich von ihm wegziehen können. Was denkt ihr? Wie bringe ich dieses Licht zum Leuchten? Wie bringe ich dieses Licht hinaus in die Welt? Wie kann ich dieses Licht praktisch nach draußen bringen, zu den Menschen, die hoffnungslos sind? Ich verstehe es so, steht geschrieben in 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, indem ich Liebe habe. Und wir sehen die Ungerechtigkeit draußen. Und weil die Gerechtigkeit überannehmen wird, wird die Liebe in viele erkalten, sagt das Wort Gottes. Aber nicht in uns, nicht in uns. Die Welt, sie hat keine Liebe, aber sie können es an uns sehen. Vor einigen Wochen habe ich mich mit unserem Präsi, also Präsident von unserer Motorradkirche getroffen und wir waren zu viert und wir haben darüber geredet, über unseren Dienst und er sagte, unsere Aufgabe ist, die Liebe Gottes in diese Motorradclubs hineinzutragen, da wo es dunkel ist. Und er sagte, er sprach irgendwann mal in einem Club mit ein paar Leuten auch über Gott und über seine Liebe. Und da lief jemand plötzlich vorbei und blieb stehen und hörte die ganze Zeit zu. Und am Ende sagte dieser Person, hey, dass wir in die Hölle kommen, das wissen wir. Das wissen wir. Aber dass Gott uns liebt, das wusste ich nicht. Und das sollten wir weitergeben. Dafür brauchst du nicht Begabung, dafür brauchst du nicht Talente, dafür brauchst du nicht irgendwelche Mittel oder sonst was. Die Menschen sollen an dich das sehen und erkennen können. Advent, Advent, ein Feuer brennt, ein Feuer brennt. Und das wünsche ich dir, dass diese Leidenschaft für Christus neu in dich erfacht, dass es wieder dieser Feuer in dich brennt. Vielleicht guckst du auf dein Leben und du sagst, hey, da ist nichts mehr, da ist nur ein glimmender Dolch, der ist am Auslöschen. Ja, kann sein, aber der Herr hat gesagt, ich werde es nicht löschen. Jesus Christus möchte es anzünden, es soll weiter brennen. Aber rede mit dem Herrn darüber, dass wir uns jetzt in dieser Zeit umso mehr gebrauchen lassen können vor dem Herrn, jetzt bevor es dunkel wird. Wir sind mitten in der Planung für Weihnachten. Jeder von uns, ist auch normal. Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wo werden wir gehen? Wer wird zu uns kommen? Alles gut. Aber ich möchte dich auch ermutigen, dass du dir auch Zeit nimmst, dass du darüber nachdenkst. Hey, wie werde ich meinen Herrn empfangen? Lass diese Weihnachtszeit, diese ganze Stress dich nicht vereinnahmen, dass du keine Zeit mehr findest über dir Gedanken zu machen über deinen Herrn, über dein Leben. Wie wirst du ihn empfangen, wann er kommen wird? Wirst du den Haupt neigen müssen, sagen, Herr, ich schäme mich, dass du mich so gefunden hast. Nein, das sollte nicht so sein. Und ich wünsche dir, dass du dir diese Zeit nimmst, dass du zur Ruhe kommen kannst, dir Gedanken darüber machen kannst, dass Weihnachten für dich mehr wird als nur Essen und Trinken oder Gemeinschaft mit anderen haben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, wer kann und mag, darf dafür aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du kommen wirst. Ich danke dir, dass du es uns verheißen hast. Herr, es ist ein freudiges Ereignis. Und ob du heute Mittag für jemanden kommst oder morgen, ob du für mich übermorgen kommst, Herr, oder irgendwann mal mit den Wolken, wie dein Wort sagst, Herr, ich danke dir trotzdem, dass du kommst. Dass unsere Zukunft, unser Zuhause, Herr, nicht hier ist, sondern bei dir oben. Aber Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du uns bereitest für diesen Moment, dass wir dich mit Freude empfangen können, Jesus Christus. Herr, du kennst unser Herzen. Du siehst, was da ist. Du siehst, wo wir vielleicht unsere Schwierigkeiten haben, unsere Probleme haben, wo wir nicht loslassen können, weil vielleicht andere Dinge uns so groß, so wunderbar erscheinen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie klein machst, unbedeutsam machst und dass du am Größe gewinnst in unser Leben. Amen.